es geht in unseren Predigten hier in diesen Parkgottesdiensten natürlich nicht nur, aber auch immer ein bisschen um unsere Gemeindesituation. Ihr werdet es gleich merken. Um hineinzukommen, aber auch um niemanden rausfallen zu lassen, lesen wir den Text, der heute unseren kleinen Impulsen zugrunde liegt, aus der Kinderbibel vor.
Manna und Wachteln in der Wüste. Der Pharao war besiegt. Jetzt waren die Israeliten schon 6 Wochen unterwegs seit dem Aufbruch aus Ägypten. Die Vorräte wurden langsam knapp und die Brotstücke immer schmaler. Sie litten unter Hunger, Durst und Hitze. Erst wurde leise und heimlich gemurrt. Aber bald bekamen Mose und Aaron ganz offen bittere Vorwürfe zu hören. Zum Sterben hätten wir aus Ägypten nicht wegziehen müssen. Dort gab es Fleisch und an Brot hat es nie gefehlt. Mose antwortete: Was schimpft ihr auf uns? War es nicht Gott, der euch hierher geführt hat? Er wird euch jetzt nicht im Stich lassen. Auch in der Wüste wird er für euch sorgen. Am nächsten Morgen lag auf allen Blättern und Sträuchern rings um den Lagerplatz Tau. Und als der Tau weg war, blieben kleine weiße Körner zurück. Sie schmeckten süß wie Brot mit Honig. Mose zeigte ihnen, dass man die Körner essen konnte. Das ist Manna, erklärte er. Das ist von jetzt an euer Brot in der Wüste. Jeden Morgen konnten sie es einsammeln in Körben und Tonkrügen. Es wird immer genug davon geben, hatte Mose gesagt. Ihr sollt keine Vorräte sammeln. Aber sie hörten nicht auf Mose und bewahrten einige Körner bis zum nächsten Morgen auf. Doch am nächsten Morgen waren die Körner voller Würmer und stanken. Mose wurde darüber zornig und fragte: Was macht ihr da? Nur am 6. Tag dürft ihr Brot über Nacht aufbewahren, denn am Sabbat darf niemand arbeiten. Am Abend kamen Wachteln ins Lager. Die waren so schwerfällig und träge, dass man sie mit der bloßen Hand greifen konnte. So gab es morgens Manna und abends Wachtelfleisch zu essen.
Natürlich kann man jetzt aus so einem Text ganz, ganz viel herausholen und natürlich hat jeder von uns irgendwie auch eine ganz eigene Art, diesen Text zu bearbeiten. Wir fangen alle an mit dem gleichen Bibelvers. Wären wir doch in Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, am Hunger sterben zu lassen. Was für ein Vorwurf. Sagt mal, so ein kleines Stormbraining mal. Was verbindet ihr mit dem Begriff Wüste? Sagt euch mal was.
Leer.
Hitze.
Sand.
Schönheit.
Schönheit?
Ja. Unendliche Weite. This is the name of Planet.
Ja.
Durst.
Aber.
Ja, öde.
Okay, Schönheit, Oase sind aber offensichtlich nicht die Dinge, die die Israeliten zu diesem Zeitpunkt mit dem Wort Wüste verbinden, oder? Denn offensichtlich sind sie ja nicht so besonders gut auf die Wüste zu sprechen, beziehungsweise auf ihre Situation in der Wüste. Was bedeutet für die Israeliten, was denkt ihr im Moment, die Wüste? Was haben sie in dieser Wüste jetzt und was haben sie nicht?
Naja, sie haben Hunger und kein Essen. Keine Nahrung, keine Möglichkeit, Nahrung zu finden oder anzubauen.
Wassermangel.
Ja.
Hoffnungslosigkeit,
ja.
Und sie wissen auch gar nicht, wie es weitergeht. Also sie müssen halt gerade von Tag zu Tag leben.
Sie können halt aus eigener Kraft nicht mehr weiter.
Ich habe irgendwie so diesen Satz im Kopf, den vielleicht sich der eine oder andere Israelit gefragt hat. Hat Gott uns, beziehungsweise jetzt sein Volk, nach 430 Jahren im Exil nun endgültig in die Wüste geschickt? Ja, ich meine, es ist doch eine Frage, nicht? Sie haben ja durchaus gestartet als relativ erfolgreiches Volk dort, ne? In Ägypten. Haben sogar den Job bekommen, Aufseher zu werden, zumindest diejenigen, die das können, über die Ägypter. Das hat sich ja nun völlig gedreht. Sie waren jetzt Sklaven, okay. Aber immerhin hatten sie noch zu essen. Jetzt haben sie noch nicht einmal irgendeine Art von Perspektive. Zumindest vermeintlich nicht. Also ich habe mich in diesem Zusammenhang gefragt, ob ich mich schon einmal so gefühlt habe, als ob jemand, eventuell sogar Gott, mich selbst in die Wüste geschickt hat, auf so eine ähnliche Weise. Und mir sind so ein paar Sachen eingefallen, die so etwas vielleicht beschreiben könnten. Nichts, worauf ich aufbauen könnte, denn in der Wüste ist alles erstmal nur Sand. Nichts, was ich aufbauen könnte, denn wo soll ich was aufbauen? Ich bin ja immer nur unterwegs. Beziehungsweise ich suche nach etwas, ich suche nach Nahrung in einem Gebiet, wo unter 5% überhaupt Wachstum passieren kann. Nur unter 5% des Bodens ist überhaupt fruchtbar. Es gibt keine Wege. Es gibt die absolute Orientierungslosigkeit im Grunde. Und es gibt kein Zurück. Als ich 2006 nach Hamburg umgezogen bin, da habe ich gedacht, das ist echt ein neuer Weg. Neuer Job, neue Wohnung, frisch verlobt. Und dann kam irgendwann Mitte April die Hiobsbotschaft, dass mein Job von jetzt auf gleich sich sozusagen in Wohlgefallen auflöst. Und in dem Moment habe ich mich wirklich so gefühlt, als ob ich echt in der Wüste bin. Nichts, worauf ich irgendetwas aufbauen könnte oder hätte können. Fast nichts, was ich selbst aufbauen hätte können. Orientierungslosigkeit, absolut. Kein Zurück, ja, wohin denn auch, nicht? In meine alte Wohnung, die ich gekündigt habe. Irgendwie erinnert mich das ziemlich an Wüste, an diese Art von Wüste. Und jetzt meine Frage, wie kann Gott auf so ein Wüstenerlebnis irgendetwas aufbauen? Und meine Frage, ich kann diese Frage nicht ganz beantworten, wie er das kann, aber dass er das kann und will, das steht deutlich in der Bibel. Und mir ist ein Bibelvers dazu eingefallen, den möchte ich euch kurz erzählen. Der steht in Jesaja. Und der steht in Jesaja 43, Vers 19. Ich lese ihn mal nach der Lutherbibel vor. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ich denke, diese ganze Manna- und Wachtelgeschichte ist auch eine Art von Weg in der Wüste und Wasser kommt ja nachher auch noch. Ich kann nicht immer verstehen, wie Gott tickt, was er eigentlich vorhat und warum bestimmte Sachen passieren und warum bestimmte Sachen nie zu passieren scheinen, obwohl ich sie wirklich gut finden würde. Aber ich habe den Eindruck, dass Gott auf jeden Fall weiß, was er tut mit mir. Und ich habe den festen Glauben, dass er mir nicht schaden will, sondern dass er mich wirklich lieb hat und dass er etwas mit mir vorhat, das wirklich gut und neu ist. Und dieses Gefühl, diesen Glauben, den wünsche ich euch allen anderen auch. Das ist mein Impuls. Ich habe keine Ahnung, ob die 6 Minuten schon um sind.
Wären wir doch in Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und genug Brot zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, am Hunger sterben zu lassen. Die Geschichte des Volkes Israels ist eine Befreiungsgeschichte. Gott befreite Israel aus der Sklaverei in Ägypten. So führte er das Volk Israel durch das Schilfmeer in die Wüste. Doch nun sehen sich die Israeliten nach Ägypten zurück. Das ist doch verrückt, oder? Die jüdische sowie auch die christliche Religion ist eine Religion, in der es um Freiheit geht. Es geht, das große Hauptthema des Alten und des Neuen Testaments ist nämlich folgendes: Gib alles auf, all das, was du hast, all das, was dein Besitz ist, befreie dich davon und sei so, wie du bist. Es geht nicht darum, was du hast, sondern wer du bist. Ist es nicht so, dass wir uns in unserer Gesellschaft durch unseren Besitz identifizieren? Will uns nicht jeder weismachen, dass wir das sind, was wir haben? Die Bibel verlangt genau das Gegenteil. In der Geschichte Israels wird das deutlich. Gott befreit Israel aus der Sklaverei und führt sie in die Wüste. Die Israeliten haben Hunger, sie sehen sich nach Sicherheit, nach der Sicherheit in Ägypten. Auch wenn sie dort Sklaven gewesen sind, so hatten sie hier eine feste Bleibe und zu essen. Sie hatten Sicherheit. Die Bibel nennt diese Sicherheit, die sich das Volk Israel ständig wünscht, auch einen Götzen. Sehen wir uns nicht auch ständig nach Sicherheit? Nach etwas, das wir haben können? Ja, aber Gott versorgt sein Volk. Er gibt ihnen morgens Brot und abends Wachteln zu essen. Jeder soll sich genau so viel davon nehmen, wie er zum Leben braucht. Jeder nach seinen Bedürfnissen, nicht mehr. Gott verbietet, etwas davon aufzubewahren. Doch die Israeliten gehorchen Gott nicht. Sie möchten mehr haben. So bewahren einige von ihnen Reste an Brot und Wachteln auf. Über Nacht wird das Essen dann faul und wurmig. Gott gibt einem jeden genauso viel, wie er braucht, doch er verbietet das Horten des Essens und warnt vor Habgier und Besitzstreben. Nur für den Sabbat dürfen die Israeliten doppelt so viel Essen sammeln und es über Nacht aufbewahren. Und dann vergammelt es nicht. Am Sabbat soll der Mensch leben, als hätte er nichts. Er soll sich nicht um das Sammeln von Essen kümmern. Am Sabbat soll er kein Ziel verfolgen, außer zu sein, das heißt, seine wesentlichen Kräfte auszuüben, zu beten, zu studieren, zu essen, zu trinken, zu singen und zu lieben. Der Sabbat ist ein Tag der Freude, weil der Mensch an diesem Tag ganz er selbst ist. Der moderne Sonntag ist genau das Gegenteil, ein Tag des Vergnügens, des Konsums und des Weglaufen von sich selbst. Was habt ihr heute noch vor? Ich nehme an, dass die meisten von uns die ganze Woche hart gearbeitet haben und jetzt am Sonntag von ihrer Arbeit weglaufen und irgendwie ihre Sinne abtöten wollen durch irgendwelchen Konsum oder sonst was. Ich weiß es nicht. Ja, die Geschichte Israels wird schließlich eine tragische Wendung einnehmen. Zwar können sie in der Wüste ohne festen Wohnsitz auskommen, auch ohne Nahrung, außer der, die Gott ihnen schenkt, doch sie können nicht ohne einen sichtbaren, gegenwärtigen Führer auskommen. Als Mose in der Wüste verschwindet, drängen sie ihren Priester dazu, ihnen ein goldenes Kalb zu machen, ein Idol, einen sichtbaren Götzen. Was ist dein Götze? Ist es dein Beruf, den du hast? Dein Auto, dein Haus, deine Wohnung, deine Klamotten, dein Fernseher oder gar deine Gemeinde? War es der Church Brunch im Stephanus? Ist vielleicht dein Glaube selbst zu deinem Götzen geworden, den du dir für den Sonntag aufheben kannst? Du bist nicht dein Job. Du bist nicht das Geld auf deinem Konto. Nicht das Auto, das du fährst. Nicht der Inhalt deiner Brieftasche. Nicht deine Jeanshose. Du bist ein Geschöpf Gottes, das dazu berufen ist, zu leben und zu sein, so sei so, wie du bist. Amen.
Wären wir doch in Ägypten geblieben und durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und genug zu essen hatten. Ihr habt uns doch nur deshalb in die Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, am Hunger sterben zu lassen. Exodus 16, Vers 3. Vor einiger Zeit. Die Israeliten sind frei, sie sind ausgezogen. Gottes Schatz, sein Volk, ist raus aus Ägypten. Doch ihre Sorgen haben sie mit im Gepäck. Wenige Vorräte, sie haben sich verschätzt. Haben wenig Schätze, viele Sorgen. Was ist dein Schatz? Was macht dir Sorgen?
Wir haben hier eine Spardose, die so als Schatzkiste gestaltet ist. Ich glaube, im Didel-Design.
Das hättest du jetzt aussparen können. Türkis. Circa 1300 Jahre später hat Gott eine ganze Menge getan. Er hat seinen Schatz, er hat Israel, reich beschenkt. Sie haben inzwischen viel mehr Schätze, aber auch viel mehr Sorgen. Sie besorgten sich Schätze, Sie sorgten für ihre Schätze, sie schätzen ihre Sorgen und sorgen sich um ihre Schätze. Aber weil Gott sich um seinen Schatz dermaßen sorgt, sagt er uns einmal, nicht irgendwo aus dem Himmel, sondern in Form seines Sohnes, in Form von Jesus, sagt er uns etwas in einer ruhigen Minute. Und das möchte ich vorlesen. Er sagte uns, häuft keine Schätze auf der Erde an, wo Motten und Würmer sie fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern häuft euch Schätze im Himmel an, wo weder Motten noch Würmer sie fressen und wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar ist, wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn dein Auge aber trübe ist, dann wird dein ganzer Körper voll Dunkelheit. Wenn nun aber das Licht trübe wird, wie schrecklich die Dunkelheit. Niemand von euch kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder aber er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott gleichzeitig dienen und eurem Vermögen. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht viel mehr als Essen und Trinken? Und ist der Körper nicht viel mehr als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch sein Leben nur um einen Tag verlängern, indem er sich Sorgen macht? Und warum macht ihr euch Sorgen darüber, was ihr anzieht? Seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen, ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo, der größte König Israels, in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. Gott macht die Wiesenblume so schön. Und dabei geht sie an einem Tag auf und am nächsten Tag wird sie bereits im Ofen verbrannt. Wird er sich nicht darum viel mehr um euch kümmern? Habt mehr Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was essen, was trinken, was anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer himmlischer Vater weiß doch längst, dass ihr das braucht. Strebt vor allem nach seinem Reich und nach seinem Willen. Dann wird Gott euch das alles schenken. 2000 Jahre später. Gott hat eine ganze Menge getan. Vieles passiert. Schätze sind noch mehr geworden. Die Sorgen aber auch. Auch heute. Darum die Frage, worum sorgst du dich? Was ist dein Schatz? Wird euch jetzt einer nach dem anderen euch einen Schatz ziehen?
Oh, ein Schokoschatz mit Botschaft. Cool. Muss ich gleich mal meine Online-Bibel zücken.
Genau, es gibt manche Sorgen, die werden sich vielleicht schon morgen von selbst gegessen haben. Aber es wird auch Dinge geben, die euch vielleicht mehr beschäftigen. Die Frage wirklich, was ist bei mir dran? Was ist das, was mir Sorge macht, was mich richtig beschäftigt? Bei dem einen mag das vielleicht das Vermögen sein, Geld oder Reichtum. Bei anderem kann es aber auch ganz Banales sein, wie es bei mir jahrelang war, zu viel Fernsehen zu gucken. Bei dem anderen kann es sein, es ist vielleicht immer anderen recht machen zu wollen. Was ist das, was euch treibt? Was ist das, wo ihr merkt, was euch in der Beziehung zu Gott behindert, wo ihr merkt, das ist mein Schatz, davon kann ich schwer loslassen. Darum dreht sich mein Kopf und darum mache ich mich verrückt und da mache ich mir Sorgen. Ich lade euch dazu ein, dass jeder für sich mal drüber nachdenkt.
Schokolade.
Das kann ein Grund sein.
Klingt komisch, aber lernen. Lernen.
Lernen? Ja.
Ich fand das auch gerade gut, was du gesagt hast mit dem Vermögen, weil Vermögen ist so ein bisschen, Vermögen ist ja das, was man kann. Das kann auch der Schatz sein.
Genau. Genau. Du meinst das Vermögen im Sinne von, was ich vermag zu tun.
Ja, ja.
Stimmt. Ja.
Immer mehr können, immer mehr wissen, immer wertvoller sein.
Genau.
Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfern saßen und Brot in Fülle zu essen hatten, denn ihr habt uns in die Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Und ich möchte versuchen, diesen Bibelvers und auch die Geschichte, die ihr vorher gehört habt, auf unsere derzeitige Gemeindesituation zu beziehen. Für diejenigen, die es vielleicht noch nicht so mitbekommen haben, wir mussten Ende Juni aus unserer alten Location raus, wo wir Gottesdienste gefeiert haben, das war im Stephanus in Amsbüttel, und werden im September in die Jerusalemkirche reingehen. Ja, und mein Impuls ist einfach so, ja, raus aus Stephanus und rein in die Ungewissheit. Ja, und da interessiert es mich auch so, was waren eure ersten Gedanken, als ihr davon erfahren habt, dass wir raus müssen, dass in Stephanus eine Werbeagentur reinkommt, in eine ehemalige Kirche, dass wir uns eine neue Location suchen müssen? Und ja, was ist euch durch den Kopf gegangen? Da jeder von uns auch unterschiedlich ist und in jeden Bereichen, ja, jeder ist in unterschiedlichen Bereichen der Gemeinde auch tätig, wird jeder wahrscheinlich auch anders darauf reagiert haben. Mein Gedanke war, was hat Gott eigentlich vor? Wieso müssen wir nach 2 Jahren aus dieser schönen Location raus? Es hätte ja eigentlich auch so weitergehen können. Schöne Gottesdienste, tolle Veranstaltungen. Ja, nur, dass wir vielleicht als Gemeinde wachsen, mehr Leute dazukommen und wir in Eimsbüttel und Hamburg ein bisschen bekannter werden. Ja, die Frage ist nur, was waren Gottes Gedanken? Ich denke nicht, dass er so gedacht hat. Das Volk Gottes musste auch durch die Wüste, um in das gelobte Land zu kommen. Raus aus der Gefangenschaft und Knechtschaft und ja, rein in die Wüste. Ja, und die Wüste fühlte sich wahrscheinlich überhaupt nicht an wie Freiheit. Die haben Hunger gehabt, die haben gemurrt, die haben Mose angeklagt und wollten eigentlich zurück. Ich möchte das so versuchen, das auf unsere Situation zu beziehen. Auch wir sind in so einer ungewissen Zeit, in so einer Umbruchphase, in so einer Wüstenzeit. Wir können nicht zurück, wissen aber auch nicht, wie es sein wird, was uns dort erwarten wird. Und ich persönlich denke, dass Gott uns diesen Weg zutraut, dass Gott mit den Jesus Friends ein ganz klares Ziel verfolgt, was wir jetzt noch nicht sehen und erkennen können, ja, nicht aus dieser Perspektive heraus. Und in solchen Zeiten, in Zeiten des Umbruchs, und das kennt bestimmt jeder von euch im Leben, wird unser Vertrauen und unser Glaube auch auf die Probe gestellt. Wem vertraue ich in meinem Leben? Wir kommen als Christen oder auch als Nicht-Christen immer wieder in diese Situation, zumindest ich, dass es weder nach vorne geht noch nach hinten, weder nach rechts noch nach links, sondern eigentlich nur nach oben. Da stellt sich einfach die Frage, wem vertraue ich in meinem Leben? Setze ich auf irgendwelche Sicherheiten, auf mein Konto, auf meinen Beruf, auf meine Fähigkeiten, auf meine Familie, auf das, was ich kann oder nicht kann, auf meine Erfahrungen im Leben, die ich gemacht habe, auf eine tolle Location, oder setze ich auf eine Karte oder setze ich auf Gott, der genau weiß, wohin die Reise geht? Und ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir einfach mutig und vertrauensvoll in die Jerusalemkirche reingehen, dass wir das einfach aus Gottes Hand nehmen, dass wir uns da kreativ einbringen, uns einfach, ja, wir als Gemeinde zusammenwachsen und Ideen entwickeln, damit es dort wirklich schön wird. Und wir dürfen auch in unserem Leben, wir dürfen murren und Fragen stellen, so wie es das Volk Israel gemacht hat. Und Gott hat darauf reagiert. Wichtig ist nur, dass wir es machen, dass wir Fragen stellen und dass wir mit Gott in Kontakt bleiben, dass wir mit ihm kommunizieren. Ja, und dass wir ja ihn fragen, wohin die Reise geht, dass wir da ihn nicht aus der ganzen Sache rauslassen. Er traut uns schwierige Zeiten zu, aber er verspricht auch, dass er uns mit all dem, was wir brauchen, versorgen wird. Jeden Tag aufs Neue. Und ich wünsche mir auch persönlich, dass uns der Glaube an Jesus Christus einfach packt. Dass wir einfach von der Person Jesus Christus begeistert sind. Dass wir ihm unser Leben anvertrauen können. Dass wir uns ganz bewusst entscheiden, dass wir ihm nachfolgen wollen. Weil wir genau wissen, ja, dass er einen Plan für unser Leben hat. nicht nur für uns persönlich, sondern für uns auch als Gemeinde. Und das wird Auswirkungen haben. Wenn wir so denken und wenn wir so beten, dann wird es Auswirkungen haben, nicht nur auf unsere Gemeinde, sondern auch auf unser persönliches Umfeld, da wo wir leben, da wo wir arbeiten. Und vor allem auch wird es Auswirkungen haben auf den Ort, wo Gott uns in Zukunft hinstellen wird. Dann ist es auch nicht mehr so wichtig, in welcher Location es sein wird, sondern dass wir einfach aus dieser Begeisterung heraus und aus dieser Liebe heraus ein Segen für die Menschen sind. Und dass wir denen einfach auch klar machen können, so ist Gott und so ist er und er ist ein wundervoller Gott. Amen.